So, Daniel war ja nett mit anderthalb Stunden. Es wären zwei, ich bin Lehrer. So, ihr wisst ja, wie es losgeht in dieser Reihe. Drehmoment, heute weggedreht als Thema. Und diejenigen, die letzten Wochen da waren, wissen, es kommt ein Witz. Jetzt werden sich einige fragen, was hat der Gottesdienst, was haben Gleichnisse mit Witzen zu tun? Christoph hat es ein ganzes Stück ausführlicher erklärt. Ich sage es noch ganz kurz. Ein Witz, wie auch die Gleichnisse, haben jeweils eine Pointe. Und ich verstehe nur dann den Sinn des Gleichnisses oder des Witzes, wenn ich die Pointe verstehe. Und dann habe ich mir überlegt, nachdem Thorsten nun zweimal herhalten musste als Anwalt, wir haben zweimal Anwaltswitze gehabt, und er letzte Woche nochmal darauf hinwies, man soll seine Wange mit hinhalten, dachte ich, okay, nehme ich doch einen Witz von meinem Berufsstand und wähle einen Witz über Lehrer. Das habe ich ein bisschen nachgeschaut, was gibt es da für Witze und gefiel. Also ich fand, es waren keine schönen Witze dabei. Folglich landen wir wieder bei unseren Anwälten. Ich glaube, wir haben bald Klagen am Hals. So, nun geht es mir ähnlich wie Thorsten, ich bin auch nicht so der große Witzeerzähler. Und ich habe da eine wahre Geschichte gefunden, die sich wie ein Witz anhört. Und es geht nicht formal um Anwälte, sondern allgemein ums Gerichtswesen und diesmal eher um Richter. Und zwar folgendes. Ein Mann aus North Carolina hatte eine Kiste seltener und sehr teurer Zigarren gekauft. Nach dem Kauf versicherte er sein neues Eigentum gegen allerlei Fairnisse, unter anderem auch gegen Feuer. Innerhalb eines Monats rauchte er dann die 24 Zigarren enthaltene Kiste leer. Anschließend sandte er an die Versicherung eine Forderung über Auszahlung der Versicherungssumme, da seine Zigarren in einer Reihe kleiner Feuer verbrannt seien. Die Versicherung lehnte die Zahlung natürlich ab und verwies darauf, dass die Zigarren ihrer Bestimmung gemäß verbraucht worden seien. Der Mann klagte und bekam Recht. Der Richter gab in seiner Urteilsbegründung zwar der Versicherung Recht, dass die Forderung eigentlich unbillig sei, doch habe die Versicherung nun einmal einen Vertrag über eine Feuerversicherung von Zigarren abgeschlossen und dabei versäumt, irgendeine Art von Feuer von der Leistung auszuschließen und müsste somit für die Versicherungssumme stehen. Die Versicherung ging nicht in Berufung, sondern zahlte dem Kläger 15.000 Dollar aus. Sobald der Mann diese Summe abgehoben hatte, verklagte ihn die Versicherungsgesellschaft wegen 24 Fällen von vorsätzlicher Brandstiftung. Unter Hinzuziehung seiner eigenen Forderungen an die Versicherung und seiner Aussagen aus dem ersten Prozess wurde ihm nachgewiesen, in 24 Fällen vorsätzlich sein versichertes Eigentum in Brand gesteckt zu haben. Und er wurde zu einer 24-monatigen Gefängnisstrafe und zusätzlich zu 24.000 Dollar Geldstrafe verurteilt. Faszinierend. So, aber eigentlich geht es ja uns heute ums Bibellesen und auch da haben Christoph und Thorsten die letzten Mal schon so ein paar allgemeine Sachen noch zum Bibellesen gesagt. Christoph so am Anfang relativ ausführlich etwas, wie gehe ich an die Bibel heran, und Thorsten dann auch letztes Mal nochmal, was kann mir die Bibel auch persönlich sagen. Ich habe mir überlegt, vielleicht erzähle ich euch kurz, wie ich so mit meinem Bibellesen umgehe, und ich habe für mich festgestellt, oder ich unterscheide da für mich zwei Sachen. Es gibt für mich das Bibellesen auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es für mich Bibelstudium. Und zum Anfang möchte ich euch einfach ein paar Tipps zum Bibellesen geben. Das heißt, wie gehe ich persönlich mit meinem Bibellesen um? Und der erste Punkt, der mir wichtig ist und den ich dabei immer schwer umzusetzen bekomme, ist regelmäßig. Bibellesen heißt für mich regelmäßiges Bibellesen. Ich bin ein Mensch, der regelmäßig auch Druck braucht, was zu tun, und von der Seite ist das Problem für mich häufig, dass diese Regelmäßigkeit dann ja in großzügigen Abständen bemessen ist, wobei ich gemerkt habe, mir hilft es unheimlich, ich habe eine Dreierschaft, das heißt zwei Leute, mit denen ich mich regelmäßig treffe, mit denen wir so über unser Leben sprechen, so wie es auch mit uns im Glauben vorangeht, und dann legen wir uns jedes Mal vor, bestimmte Abschnitte der Bibel zu lesen, und die müssen wir innerhalb von 14 Tagen lesen. Und für mich ist das unheimlich hilfreich, dass diese Abschnitte relativ lang sind, weil ich dadurch gezwungen bin, regelmäßig in der Bibel zu lesen. und ich merke, das tut mir aber gut. Regelmäßig. Das Zweite, ich beginne mein Bibellesen in der Regel erstmal, indem ich bete. Indem ich Gott bitte, dass er mir das hilft zu verstehen, was da in seinem Wort steht. Es gibt durchaus Bibelstellen, die sind aus meiner Sicht sehr schnell und sehr leicht zu verstehen, aber es gibt immer dann auch Stellen, die mir persönlich sehr schwer fallen zu verstehen. Dann kommt logischerweise der dritte Punkt, ich lese dann mal in der Bibel und lese diesen Abschnitt, den ich mir da vorgenommen habe. In der Regel auch ein etwas längerer Abschnitt, um auch den Zusammenhang verstehen zu können. Nicht nur zwei, drei Verse, sondern schon ein, zwei Kapitel, je nachdem, was ich als Hausaufgabe aus meiner Dreierschaft mit habe. Diesen Abschnitt lese ich dann. Und dann denke ich über das gelesene Wort nach. Und da ist mir in letzter Zeit sehr hilfreich geworden, dass ich mir dann die Fragen, die mir entstehen, zu einzelnen Abschnitten oder manchmal auch nur zu einzelnen Versen, dass ich mir die dann irgendwo hinschreibe und das dann wieder später verwenden kann. Weil ich gemerkt habe, es entstehen bei mir fast immer Fragen auch, die ich nicht sofort beantworten kann. Und früher bin ich da immer drüber hinweggegangen und habe das dann irgendwann wieder vergessen und jetzt lege ich mir so einen Zettel oder ich schreibe es in den Organizer rein und dann habe ich das. Und wenn ich dann mal mehr Zeit habe, kann ich drüber nachdenken und mir mal noch andere Hilfen hinzuziehen. Der nächste Punkt, ich bespreche das mit Gott. Ich rede über das, was ich gelesen habe, was mir auch wichtig geworden ist, mit Gott darüber. Und er bringt es einfach zu ihm hin. Vielleicht auch Dinge, die für mich selbst wichtig geworden sind, wo ich Veränderungen mir wünsche, dass ich das Gott bringe und ihm bitte, dass es mir dabei hilft. Und der letzte Punkt, und da habe ich lange überlegt, ob ich es direkt so schreibe, aber ich habe es mal so gemacht, ich handle nach dem Gelernten. Manchmal. Grundsätzlich, das kennt jeder, ne? Man stellt Sachen an sich fest und denkt, ja, es wäre echt gut, wenn ich da das eine oder andere mal anders machen würde, wenn sich das eine oder andere in meinem Leben verändern würde. Aber es ist nicht so leicht. Aber ich habe gemerkt, es ist echt gut, wenn ich zumindest das, was ich mir vornehme, im Blick behalte und dass dadurch dann auch manchmal in kleinen Schritten Verhaltensänderungen geschehen. Weil das Ziel dessen, wenn ich in der Bibel lese, ist ja nicht nur, dass ich irgendwie groß mir Wissen aneigne und dann sagen kann, ja, da und da habe ich drüber gelesen und das oder jenes kenne ich, sondern das eigentliche Ziel für mich im Bibellesen ist, dass mein Leben verändert wird. Dass ich ein ganzes Stück Gott besser kennenlerne und besser verstehe, was er eigentlich von mir will. Und das ist die eine Seite, das Bibellesen. Und auf der anderen Seite gibt es für mich so diesen Begriff des Bibelstudiums. Das heißt jetzt nicht 5 Jahre Uni und dann regelmäßig Vorlesungsseminare besuchen, sondern das ist das, wo ich mich bewusst hinsetze und mir ein ganzes Stück mehr Zeit nehme. Also für mich ist das halt immer dann, wenn ich die Predigt halte oder die Bibelarbeit vorbereiten muss. Auch da hilft mir dann der Druck, ich muss das machen und deswegen sitze ich dann. Aber da nehme ich mir viel mehr Zeit. Und dann nehme ich mir einen kleinen Abschnitt und schaue mir den dann ganz genau an. Nehme mir ein Bibellexikon dazu, einen Kommentar. Also das sieht dann manchmal in meinem Arbeitszimmer echt wüst aus, weil überall Bücher herumliegen, die ich nutze, um die Stellen besser verstehen zu können. Und wenn ihr jetzt in den letzten Wochen schon so diese Gleichnisse zu Hause probiert habt zu verstehen, wenn ihr wirklich so die Fragen, die wir euch mitgegeben haben, in Ruhe durchgegangen seid, also egal ob zu Hause oder im NC, dann habt ihr eigentlich ein Stück Bibelstudium betrieben. Und da habt ihr auch mit Sicherheit gemerkt, das kostet halt echt Zeit. Und deswegen ist beides für mich so wichtig. Deswegen ist es wichtig für mich, auf der einen Seite die Bibel zu lesen, weil ich das regelmäßig tun kann. Aber auf der anderen Seite ist es mir wichtig, auch in gewissen Abständen mir mehr Zeit einzuplanen, um dann wirklich das intensiver zu betrachten, was bei mir an Fragen sind, oder um mich mit bestimmten Themen der Bibel intensiver beschäftigen zu können. Wie gesagt, beides finde ich für mich persönlich unheimlich wichtig. Und damit wären wir eigentlich beim Gleichnis. Wir wären an dem Punkt, wo es um das Gleichnis von heute geht, nämlich Drehmoment weggedreht. Doch bevor wir zum eigentlichen Gleichnis kommen, sehen wir noch ein kurzes Theaterstück. Nun müssen wir leider schnell die Empfänger tauschen oder bei uns ein Headset zurzeit.
Ob sie wohl immer noch da sind? Mein lieber Mann und meine entzückenden Kinder. Seit ich aus dem Haus gegangen bin, stehen sie am Fenster und starren mich an. Ja, wahrscheinlich stehen sie unter einem Schock. Sie wissen nicht, was sie tun sollen. Eigentlich kann ich ihnen ja gar nicht böse sein. Ich habe selbst sowas noch nie gemacht. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich das gemacht habe. Ich weiß nur, dass ich keinen einzigen Streit mehr zwischen Cindy und Daniel ausgehalten hätte. Und die beiden kämpfen 24 Stunden am Tag miteinander. Sogar nachts höre ich sie miteinander streiten. Ja, und es ist nicht nur so, dass sie einfach bei ihnen bleiben. Nein, ich stecke immer mittendrin. Meine Mutter hat uns angerufen. Sie bildet sich schon wieder eine neue Krankheit ein. Ich habe von dieser Krankheit noch nicht mal was gesagt. Dass diese Frau überhaupt noch liebt, das wundert mich. Naja, ich habe Glück, sie wird mich überleben, weil was ich kriege, ist allerhöchstens meine Grippe oder sowas. Jenny lässt sich gerade scheiden. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt eine gute Nachricht oder eine schlechte Nachricht sein soll. Ich meine, auf der einen Seite muss ich mir jetzt nicht mehr diese ewigen Geschichten von den Streitigkeiten mit ihrem Mann anhören. Aber auf der anderen Seite... ist hier schrecklich einsam und wird dringend eine Freundin brauchen. Ja, jetzt ratet mal, wer das sein wird. Sie wohl noch da sind. Volker schaut mit einem Auge auf mich und mit dem anderen auf das Fußballspiel. Da bin ich mir ganz sicher. Gnade uns Gott, wenn er auch nur eine Sekunde dieses Spiel verpassen würde. Sein Leben wäre ruiniert. Letzte Woche habe ich den Brief bekommen. Mein Artikel für das Magazin wurde angenommen. Ja, ich habe tatsächlich einen Artikel verfasst. Gut, ich habe mich jetzt nicht gleich mit dem Pulitzerpreis beworben oder so, aber es ist ein richtiger Artikel geworden. Ich habe ihn geschrieben und Sie werden ihn veröffentlichen. Ja, es geht um Gartenarbeit, was ich so beobachtet habe, wie man am besten Kräuter und Gewürze pflanzen und aufbewahren muss. Ja. Keine große Sache, aber es ist mein Artikel und der wird in dem Magazin erscheinen. Ich habe den Brief ein paar Tage auf den Tisch liegen lassen. Dann habe ich ihn auf das Küchenbord gelegt. Ich habe ihn an die Pinnwand geheftet, an die Windschutzscheibe von unserem Auto und schließlich war ich so weit, dass ich ihn sogar in der Toilette angebracht habe. Kein Wort. Kein einziges Wort. Die wichtigste Sache, die in meinem Leben je passiert ist und es hat keinen interessiert. Kannst du mir hinfallen? Ich muss sie mal anhören, wie unfair es doch ist, dass sie bis 10:30 aufbleiben darf und Daniel nur bis 10. Meine Mutter, die ist so in ihrem Krankheitswahn verstrickt. Die würde nicht mal im Traum daran denken, mich zu fragen, wie es mir geht. Jenny, steckt so tief in ihrem Problem, die kriegt überhaupt nicht mehr mit, was außerhalb ihrer Familie überhaupt abgeht. Ach ja, Volker. Das ist ja noch mein lieber Volker. Er ist jedes Mal so müde, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt, dass er es kaum noch bis zur Couch schafft. Wie bitte? Soll er sich da für einen dummen Magazin, für meinen Artikel in dem Magazin interessieren? Naja. Als ich schließlich beim 300. Argument angelandet bin, wer, wie, warum, auf welcher Couch sitzen darf, habe ich meine Sachen gepackt und bin gegangen. Aber soll ich euch sagen, was echt das Schlimmste an der ganzen Sache ist? Ich meine, ich sitze hier und sie stehen da am Fenster, sie sehen mich, sie wissen, ich gehe und keiner kommt, um mich zu fragen, was mit mir los ist. Sie sind ja gar nicht mehr da. Vielleicht haben sie jetzt einen Lichtblick bekommen und werden sofort zu mir eilen.
Mama? Mama? Kannst du Daniel sagen, dass das letzte Stück Pizza mir gehört? Ich habe ihm gesagt, er hört nicht auf mich. Mama? Mama?
Zuhören ist lustig, aber... funktioniert. Gut. Also, stell mal, weißt du, war es ja ganz lustig, sich das so anzuhören, und ich musste einige Male schmunzeln, aber als ich die Geschichte gelesen habe, da war ich ganz schön niedergeschlagen. Und ich habe mir überlegt, die Frau ist echt am Ende. Und die ist am Ende deswegen, weil das, was eigentlich ihr Kraft geben sollte, was ihr Halt geben sollte, was ihr so ein ganzes Stück Geborgenheit geben sollte, genau zum Gegenstück geworden ist. Sie hat eine Familie, einen Mann, zwei Kinder, sie hat eine Mutter, sie hat eine Freundin. Man würde erstmal sagen, super, alles da. Aber das Schlimme ist, die saugen sie aus. Sie saugen sie so sehr aus, dass am Ende nichts mehr da ist. Das, was eigentlich ihr Nächster sein sollte für sie, die, die am nächsten stehen und die am meisten eigentlich Zuversicht geben sollten, sind die geworden, die sich ja einfach nur von ihrer Kraft ernährt haben. Und Jesus hat auch mal ein Gleichnis formuliert, wo es um den Nächsten geht. Wer ist mein Nächster und wie soll ich mich meinem Nächsten gegenüber verhalten? Und es ist ein sehr bekanntes Gleichnis. Es ist ja der barmherzige Samariter. Viele kennen diesen Begriff des Samariters. Das hat sich mittlerweile so durchgesetzt, dass wir ja sogar den ASB, ne, Arbeiter-Samariter-Bund haben, der sich ja für hilfsbedürftige Menschen einsetzt. Es ist so zum Schlagwort geworden für Hilfe an anderen Menschen. Und wir schauen uns heute mal dieses Gleichnis an. Und ich möchte es uns erstmal vorlesen. Da stand ein Gesetzeslehrer auf, Jesus auf die Probe zu stellen. Fragte er ihn: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jesus sagte zu ihm: Was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und mit all deinen Gedanken. Und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm: Du hast richtig geantwortet. Handle danach und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte seine Frage rechtfertigen und sagte zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Darauf antwortete ihm Jesus: Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder. Dann gingen sie weg und ließen ihn halbtot am Boden liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab, er sah ihn und ging weiter. Auch ein Levit kam zu der Stelle, er sah ihn und ging weiter. Dann kam ein Mann aus Samarien, der auf der Reise war. Als er ihn sah, hatte er Mitleid, ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Am anderen Morgen holte er 2 Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Sorge für ihn, und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Was meinst du? Wer von diesen dreien hat sich als der Nächste dessen erwiesen, der von den Räubern überfallen wurde? Der Gesetzeslehrer antwortete: Der barmherzig an ihm gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm: Dann geh und handle genauso. Im ersten Moment klingt es so sehr einleuchtend, die ganze Geschichte dieses Gleichnisses. Und meistens, also mir ging es so, dass ich da gar nicht so die Fragen erstmal hatte, sondern für mich war aus meiner Sicht erstmal ganz klar, relativ schnell klar, was wollte Jesus dem da sagen, diesem Gesetzeslehrer. Und wir wollen uns das Ganze ein Stück genauer anschauen. Und wir gehen genauso vor wie die letzten Wochen. Und das erste Frage ist: Wer hört hier eigentlich zu? Wenn wir jetzt diese Bibelstelle nehmen, gibt es da nicht nur diesen Zuhörer, sondern es gibt eigentlich auch eine Vorgeschichte. Nämlich wir hören, ein Gesetzeslehrer steht auf. Es wird nicht genau beschrieben, was für ein Gesetzeslehrer das nun genau ist, aber er steht irgendwie auf. Wahrscheinlich eine Situation, wo noch mehr Leute da waren. Vielleicht hat Jesus gerade irgendwas gelehrt und Leute hören ihm zu, und nun steht dieser Gesetzeslehrer auf und stellt ihm eine Frage. Mit dem Ziel, ihn irgendwie zu versuchen oder irgendwie herauszubekommen, dass er doch nicht so vielleicht das ist, was andere von ihm behaupten. Die Frage ist, was sind Gesetzeslehrer oder Schriftgelehrten, wie sie auch an anderen Stellen genannt werden? Wahrscheinlich handelt es sich an dieser Stelle um einen Pharisäer. Das wird nicht genauer erwähnt, aber es ist durchaus möglich. Das waren Menschen, die im Volk sehr geachtet waren, anerkannt wurden und die sich besonders gut mit diesen ganzen Schriften ausgekannt haben, die für die Juden zur damaligen Zeit eine große Bedeutung hatten. Sie hatten drei Aufgaben. Die erste Aufgabe war, sie waren für die Auslegung der alttestamentlichen Schriften zuständig. Sie waren diejenigen, die sich damit ausgekannt haben. Und es waren diejenigen, die dann festgelegt haben, was in der damaligen Zeit wichtig war. Sie haben diese Weisungen auf die damalige Zeit übertragen, weil ja auch das Alte Testament, so die Schriften des Mose, schon sehr alt waren und sie waren dann dafür zuständig zu schauen, was ist jetzt verbindlich und wie setzen wir das um, was Mose geschrieben hat. Das war eine Aufgabe. Besonders begabte Schriftgelehrten waren dann auch für die Ausbildung von Studenten zuständig, von Menschen, die dann später auch Schriftgelehrte werden sollten. Das war ihre zweite Aufgabe. Und da sie sich besonders gut mit den Gesetzesvorschriften des Alten Testaments ausgekannt haben, waren sie auch zum Teil bei der Rechtsprechung mit beteiligt und waren dafür da, Recht zu sprechen. Drei Aufgaben, die im Volk sehr hoch angesehen wurden. Aber im Laufe der Zeit passierte etwas, was auch unserem Rechtssystem manchmal passiert, nämlich dass der eigentliche Sinn vielleicht einer Aussage verloren gegangen ist. Denken wir nur mal dran, ja, wenn wir an diese Feuerversicherung denken, mit diesen Zigarren, Feuerversicherungen sind gut und hilfreich, aber sie sind bestimmt nicht dafür da, um Zigarren zu versichern. Und ähnliches passiert den Schriftgelehrten auch. Und deswegen lagen wir immer mal wieder in Clinch mit Jesus, weil Jesus versucht hat, die Gebote, die da im Alten Testament stehen, so aus, wieder auf den eigentlichen Sinn zurückzuführen. Und das verstanden die nicht. Und deswegen gab es immer wieder Ärger und sie hofften, dass sie mit ihren Fragen Jesus irgendwann so weit bekommen, dass sie nachweisen können, er ist derjenige, der das Gesetz verletzt. Und deswegen steht er jetzt hier auf, dieser Schriftgelehrte, und versucht, Jesus da so eine Art Falle zu locken. Und er stellt seine Frage. Und für ihn das Erstaunliche ist, Jesus antwortet in einer Gegenfrage und sagt, was steht denn im Gesetz? Und nun zitiert er, das Gesetz sagt, ja, du sollst Gott lieben und du sollst deinen Nächsten lieben. Und Jesus macht sich einfach und sagt, gut, dann handle so. Also ich habe mir überlegt, ich kenne schon so Situationen, wo ich vielleicht so Fragen stelle, um mal zu schauen, was kann der andere eigentlich? Und dann kriege ich den Ball zurückgestellt und stehe da, wie so ein, ja, wie mit Wasser, mit Regen übergossen. Und so ähnlich muss es dem Schriftgelehrten gegangen sein. Der stand da, tja. Aber nun windet er sich raus und stellt die Frage, was ist denn eigentlich mein Nächster? Für uns, wir denken, blöde Frage, nur damals nicht. Weil die Schriftgelehrten damals glaubten, sie können das Gebot der Nächstenliebe deswegen nicht halten, weil nirgendwo genau beschrieben steht, wer ist denn eigentlich mein Nächster. Und sie legten das für sich so aus, dass alle Juden ihre Nächsten sind und alle Menschen aus anderen Nationen Gottes Feinde sind und sie deswegen nicht zu den Nächsten zählten. Und das war die Ausgangssituation. Und mit diesen Ohren hört jetzt dieser Schriftgelehrte das Gleichnis, das Jesus jetzt erzählt. Kommen wir also zu den Bezugspunkten. Wir haben als erstes den Niedergeschlagenen. Das Gleichnis beginnt. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder. Dann gingen sie weg und ließen ihn halbtot liegen. Diese Strecke war bekannt zur damaligen Zeit. Und dort auf dieser Strecke wird ein Mann niedergeschlagen. Er wird von Räubern überfallen und er wird am Boden liegen gelassen, halbtot, berichtet hier Jesus. Und wenn man jetzt den Ort kennt, um den es sich hier handelt, dann weiß man, das war nicht ungewöhnlich, das kam häufiger vor. Weil es war eine Strecke, die war relativ lang und es ging regelmäßig von Leuten vorbei, aber nicht in einer so großen Frequenz. Es war so eine Wüstengegend, es gab steinige Felsen und diese Felsen boten hervorragenden Unterschlupf für jede Art von Verbrechern, Räubern, ja, für jede Art von Kriminellen. Und diese nutzten diese Strecke, um regelmäßig Menschen zu überfallen und sich an ihnen zu bereichern und sie auch zu töten. Und das wussten logischerweise auch die Menschen, die dieses Gleichnis gehört hatten. Und es bedeutete für den, der niedergeschlagen worden ist, er liegt am Boden, seine Sachen sind weg, die Sonne brennt, er hat nichts zu trinken Blut läuft. Und aus seiner Sicht war das das sichere Ende, es war sein Tod. Und es war nicht gesagt, dass irgendjemand noch vorbeikommt, um ihm zu helfen. Und da passiert das erste Besondere, das Unfassbare. Nämlich, es kommt ein Priester vorbei. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab, er sah ihn und er ging weiter. Was für ein Schlag muss das für den Niedergeschlagenen gewesen sein? Er liegt da, eigentlich hoffnungslos, nur noch auf sein Ende warten und dann kommt jemand vorbei. Er sieht jemand auf sich zukommen. Und im Originaltext wird es noch ein ganzes Stück schlimmer ausgedrückt, nämlich ist wieder, und der Priester wechselte die Seite und ging an ihm vorüber. Man muss wissen, die Priester waren im Volk auch sehr hoch angesehen. Es waren auserwählte Menschen, an die besondere Anforderungen gestellt wurden und die Aufgabe hatten, als Vermittler zwischen Gott und dem Volk zu stehen und für das Volk einzutreten. Sie hatten also die Aufgabe, eigentlich dem Volk zu helfen. Und hier ist nun diese Priester und es muss Hoffnung für ihn bedeutet haben. Er war sich wahrscheinlich sicher, hey, da kommt jemand, der wird mir jetzt helfen, der wird irgendwas tun, dass es für mich weitergeht. Aber der Priester wechselt einfach die Seite und geht. Dann kommt ein Levit vorbei. Auch ein Levit kam zu der Stelle, er sah ihn und ging weiter. Dieselbe Situation wieder. Wieder ein Mensch, ein Mann Gottes aus ihrer Sicht. Leviten waren Tempeldiener, die im Tempel gedient haben, die auch für die Bewachung des Tempels zuständig waren, die vom Volk auch unterstützt wurden. Der Zehnte der Einnahmen eines jeden Juden ging an die Leviten. Und auch der kommt jetzt an dieser Stelle vorbei und sieht ihn dort liegen. Und auch hier steht wieder, er wechselt die Seite und geht weiter. Der zweite Schlag. Jesus gibt keinerlei Gründe an, warum das so gewesen ist. Es gibt so ein paar Vermutungen, warum die Leviten, der Priester vielleicht so gehandelt haben. Sie unterlagen strengen Reinheitsvorschriften, sie durften nicht mit Toten in Berührung kommen und es bestand natürlich die Gefahr, dass der dort am Boden liegende sterben würde. Vielleicht deswegen. Vielleicht waren sie Gottes Gericht darin. Vielleicht hatten sie keine Zeit, was auch immer. Es ist egal. Auf jeden Fall ließen sie ihn liegen. Jetzt müssen wir uns vorstellen, was hat jetzt dieser Schriftgelehrte bis jetzt gehört? Man muss wissen, die Schriftgelehrten waren nicht unbedingt immer die Freunde der Priester und Leviten. Sie standen oft im Streit, weil die Priester und Leviten sich auch auf die Griechen und auf die Römer eingelassen hatten, mit ihnen so Kontakte gepflegt haben. Und nicht immer das Gesetz so gehalten haben. Und das war ein gesetzesfürchtiger Mann, dieser Schriftgelehrte. Und wahrscheinlich hat er gedacht, was will man erwarten, Priester, Levit. Vielleicht hat er geglaubt, jetzt kommt bestimmt ein Schriftgelehrter. Doch hier kommt die Pointe von Jesus. Er macht das ganz anders. Nämlich, es kommt die dritte Person, aber kein Schriftgelehrter. Dann kam ein Mann aus Samarien, der auf der Reise war. Als er ihn sah, hatte er Mitleid, ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Am anderen Morgen holte er 2 Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte, sorge für ihn. Und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Für uns denken wir, klar, Samariter, wissen wir, das sind ja hilfsbereite Menschen. Für den Schriftgelehrten war was ganz anderes zu hören. Juden und Samariter waren Feinde. Es gab über Jahre lang Streit, wer nun die richtige Religion hat, an welcher Stelle man Gott anbeten darf und nicht. Die konnten sich nicht leiden. Da ging nichts. Wir kennen genügend Konflikte auf der Erde, wo es jetzt auch so ist, wo Nationen nebeneinander stehen und wo Feindschaft herrscht. Und das war damals nicht anders zwischen den Juden und den Samaritern. Und besonders die Schriftgelehrten. Sie schauten auf diese herab. Sie schauten auf die Samariter herab und verachteten sie. Weil sie halt nicht so toll die Gesetze einhielten, weil sie nicht solche Reinheitsvorschriften hatten und alle Regelungen beachteten, wie sie für einen Schriftgelehrten zur damaligen Zeit gängig waren. Und man merkt, am Ende, als Jesus fragt, wer hat denn Barmherzigkeit getan, dann bekommt es der Schriftgelehrte nicht mal über die Lippen, das Wort Samariter auszusprechen. Das Einzige, was er sagt, der der ihm geholfen hat. Das ist die Pointe für ihn gewesen. Die Geschichten haben ganz anderen Lauf, als er das selbst sich vorgestellt hat. Und was zeigte Jesus damit dem Schriftgelehrten? Was konnte der Mann damals verstehen oder was verstanden die Leute damals? Und das Erste, was Jesus ihm zeigt, ist das Gebot der Nächstenliebe, wo du sagst, du hältst es, in deinem Herzen brichst du es. Wir wissen ja nicht, ob der Schriftgelehrte vielleicht wirklich geholfen hätte, aber was wir wissen oder was man daraus lesen kann, er verachtete Menschen, er verachtete Samariter und er verachtete wahrscheinlich auch Priester und Leviten. Und Jesus zeigt ihm genau diesen Punkt und zeigt auf sein Herz und schaut, schau mal her, mein Freund. Es geht nicht nur darum, was du tust, sondern es geht darum auch, was du über diese anderen denkst. Und auf der zweiten Seite zeigt Jesus dem Schriftgelehrten Folgendes. Es geht nicht, oder anders, der Schriftgelehrte fragt eigentlich nach der Eingrenzung des Nächsten. Er fragt, wem muss ich denn nun helfen und wem brauche ich nicht helfen? Und Jesus dreht den Spieß um. Er sagt, es geht nicht darum zu fragen, wem muss ich nicht helfen? Wer ist mein Nächster? Sondern es geht darum zu fragen, wem kann ich Nächster sein? Wenn jemand in Not ist, dann frag nicht, wo er herkommt, was seine Probleme sind und was er für eine Nationalität hat, sonst sei einfach für ihn da. Hilf ihm in seiner Not, in der Situation, wo er gerade steht. Das war das, was die Leute damals gehört haben. Und ich habe mir überlegt, was heißt das für uns heute? Und es liegt schon nahe, was es aussagen kann. Und ich habe mir versucht, dieses Gleichnis in unsere heutige Zeit zu übertragen. Ich bin kein gnadeter Schriftsteller, sonst würde ich halt Schriftsteller sein. Ich probiere es einfach mal. Ein Mann ist auf dem Weg nach Hause. Es ist Freitagabend und es ist wieder sehr spät geworden. Eigentlich wollte er zum Abendbrot zu Hause sein. Doch sein Chef bestand darauf, das Projekt noch vor dem Wochenende abzuschließen. Jetzt ist es schon weit nach 0 Uhr. Es regnet sehr stark. Der Mann ist hundemüde. Gleich kommt der Abzweig. Entweder die Hauptstraße weiterfahren und noch 10 Kilometer bis nach Hause oder die Abkürzung über die für den normalen Verkehr gesperrte Landwirtschaftsstraße. Der Mann überlegt nur kurz und wählt die Abkürzung. Um diese Uhrzeit kommt hier eh niemand mehr vorbei und vielleicht recht wird ihn keine Polizei aufgreifen. Nach ca. 1 Kilometer passiert es. Ein Reh wird aufgeschreckt und springt auf die Straße. Vollbremsung. Der Wagen schleudert, überschlägt sich und landet direkt neben der Fahrbahn. Das Licht brennt noch, aber der Mann eingequetscht. Überall Blut, starke Schmerzen. Er merkt, wie er langsam das Bewusstsein verliert. Er denkt, das ist das Ende. Das war's. Doch da sieht er ein Licht. Es kommt näher. Hoffnung, Rettung naht. Ja, er erkennt sogar den Wagen. Ja, das ist sein Arzt, sein Hausarzt. Erst letzte Woche war er bei ihm. Der Wagen wird langsam und stoppt kurz. Doch dann gibt er Gas und fährt weiter. Fassungslos und verzweifelt bleibt der Mann zurück. Der Arzt, der hatte ihn doch gesehen. Doch da ein zweites Licht. Auch dieses kommt näher. Und auch diesen Wagen kennt er. Ja, das ist seine Rettung, definitiv. Dieser Wagen bringt Hilfe. Es ist sein Pastor. Der Pastor seiner Gemeinde, zu der er seit vielen Jahren dazugehört und wo er mitarbeitet. Erst letzte Woche hat er über den barmherzigen Samariter gepredigt. Gott sei Dank, der Wagen wird langsamer. Stopp kurz. Die Blicke treffen sich, doch dann gibt er Gas. Der Mann kann es nicht fassen. Der Pastor, er hat ihn doch gesehen. Das kann er doch nicht tun. Nun ist alle Hoffnung vorbei. Auf einmal hört er schon von Weitem Lärm. Ein Licht kommt sehr schnell näher. Auch diesen Wagen kennt er. Diesen Wagen kennt jeder im Ort. Ein stadtbekannter Playboy. Von Beruf Sohn. Sein Leben besteht aus Frauen, Drogen und Partys. Noch nie hat er wirklich gearbeitet. Der Wagen macht eine Vollbremsung. Die Tür geht auf und das Letzte, was unser Mann wahrnimmt, ist schrille, laute Musik und ein ekliger Parfümgeruch. Als er zu sich kommt, befindet er sich in einem Krankenhaus. Seine Familie steht am Bett. Ein junger Mann hat in einem sehr engen Wagen sie zum Krankenhaus gefahren. Auf dem Nachttisch stehen Blumen und eine Karte mit der Aufschrift Gute Besserung von deinem rasenden Helfer. Vielleicht, also als erstes, ich entschuldige mich bei allen Ärzten, Pastoren, Punkt. Aber, weißt ihr, vielleicht ging es euch ähnlich. Vielleicht habt ihr jetzt so gehört, wie der Schriftgelehrte das gehört hat. Das kann nicht sein. Und vielleicht, und damit sind wir zu dem, was es für mich heute bedeutet, vielleicht hast du in dem Moment auch gedacht, ich würde so nicht handeln. Und die Frage ist auch bei mir, auf wen schaue ich heute herab? Was sind die Menschen, vielleicht auch Nationen, in meinem näheren Umfeld, auf die ich herablassend blicke und wo ich in meinem Herzen eigentlich regelmäßig das Gebot der Nächstenliebe breche? Und das Zweite, was genauso für den Schriftgelehrten galt wie für uns heute, die Frage, nicht wer ist mein Nächster, sondern wem kann ich Nächster sein? Und manchmal ist gerade dieser Nächste, der da bei mir und meiner Familie ist. Ich möchte noch beten. Herr, lieber Vater, ich danke dir für dieses Gleichnis des barmherzigen Samariters. Ich danke dir, dass du uns dieses Gleichnis gegeben hast und dass du zu uns reden willst. Und ich bitte dich, dass du uns einfach das zeigst, was für uns dran ist. Dass du unser Herz bewegst und dass du direkt zu uns sprichst. Du weißt, was das für uns, für jeden Einzelnen hier bedeutet, dieses Gleichnis, und was du uns damit zu sagen hast. Herr, ich danke dir und ich bitte dich, dass du diesen Tag segnest und dass du über uns wachst. Amen.